Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen vier Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Und wenn es dann auch noch mehrere Hunde sind, dann kann es schon sehr turbulent werden. Das wissen Eva Windisch, Ute Rott, Sabine Wöhner und Nicole Gerwig sehr gut und denken laut darüber nach, was man dabei bedenken sollte. Auch wenn mal ein Hund geht. Eva legt los.
Heute ist unser Thema mehr Hundehaltung. Ich selber hatte immer sehr viele Hunde gleichzeitig. Ich fing natürlich auch mit einem Hund an, aber eine Nachbarin sagte mir dann gleich, kaufen Sie sich oder schaffen Sie sich bitte gleich einen zweiten an. Wenn einer mal stirbt, dann ist es nicht ganz so schlimm. Und das hat mich so zutiefst erschüttert, dass ich nicht nur einen weiteren mir geholt habe, sondern nach, glaube ich, ein oder zwei Wochen dann auch den dritten und nach einem Monat den vierten. Und dann erst hatte ich das Gefühl, dass ich damit fertig werden kann. Psychisch sollte mal wirklich einer sterben, weil das ganze Haus war voll Fröhlichkeit und Getrappel. Und es hat sich immer gut und richtig angefühlt. Und auch ich persönlich, in mir ist so viel Liebe für Tiere, dass ich einfach auch immer das Gefühl hatte, es ist für jeden genug da. Aber auch das ist jetzt für mich keine Empfehlung, sich viele Hunde anzuschaffen, sondern es ist nur eine Erklärung, warum ich, die eigentlich gegen mehr Hundehaltung ist, doch immer 4, 5 beziehungsweise in Bestzeiten sogar 6 Hunde gleichzeitig hatte. Es ist bei mir, ich muss gestehen, es ist reiner Egoismus, weil ich einfach so ein Tierfan bin. Ich hatte auch immer 4 bis 6 Pferdchen. Aber jetzt im Alter, also jetzt bin ich 58 und so allmählich kommt die Vernunft und die Weisheit dazu, dass ich mir auch denke, ein bisschen strange ist das Ganze doch. Aber ja, ich merke auch jetzt, wo ich reduziert habe. Das heißt, wenn irgendein Tierchen starb, habe ich nicht gleich krampfhaft sofort nachgelegt. Und ich bin aktuell bei 3 Hunden und 4 Pferdchen. Und ich muss sagen, das fühlt sich ganz gut und ganz vernünftig an. Denn jetzt müssen die Hunde nur noch Liebe, Aufmerksamkeit und Zuneigung durch 3 teilen und nicht mehr durch 6. Und ich denke, das ist nur fair ihnen gegenüber. Ich muss auch gestehen, bei mir war es dann immer so, dass ich zwar das Gefühl hatte, ich habe genug Liebe für alle da, aber bei mir war es dann der Fall, dass die, die am lustigsten waren, am meisten Aufmerksamkeit bekamen. Und die, die eher ruhig waren, viel lagen, sich zurückgezogen haben, da war immer so ein bisschen unbewusstes Gefühl, da brauche ich mich jetzt nicht so wahnsinnig aufreißen, um die irgendwie zu betütteln. Die wollen ja eh nur ruhen. Und das ist auch natürlich unfair. Und ich merke jetzt, wo ich nur noch 3 Hunde habe, wie sehr es die genießen, dass sie plötzlich nicht mehr buhlen müssen. Wer bekommt am meisten Aufmerksamkeit? Wobei es bei uns im Haushalt sogar noch fair war, weil mein Mann immer der war, der sich um die Ruhigen eher gekümmert hat. Und ich die witzigen, lustigen, frechen, kecken Hunde bevorzugt habe. Letztendlich, aber was ist der Nachteil der Mehrhundehaltung? Wir müssen wirklich bedenken, Hunde sind hochsoziale, eigentlich Alleingänger, die wiederum aber zu extrem sozialen und engen Bindungen fähig sind. Aber diese Bindungspartner, die ja primär wir Menschen sind, die suchen sie sich selber raus. Das heißt, wenn ich mehrere Hunde habe, tue ich nicht dem Hund den Gefallen und sage, schau mal, jetzt hast du ganz viele Freunde. Der Hund muss das hinnehmen. Aber es ist eine Zwangs-WG, was wir in dem Fall aufmachen. Und wir bestimmen, wer die WG-Partner sind. Wenn man bedenkt, wenn wir in eine WG ziehen und die anderen Bewohner sagen uns nicht so zu und wir merken, es gibt Stress, es gibt Ärger, es fühlt sich nicht richtig an, dann sagen wir, Leute, war hübsch, aber ich ziehe wieder aus. Und man sucht sich eine neue WG oder formt vielleicht selber eine mit den Mitbewohnern nach seinem Gutdünken. Wir setzen unseren Hund Freunde vor und bestimmen, ihr seid jetzt Freunde. Und das ist bei Hunden genauso wenig möglich wie bei uns Menschen. Nur weil jemand auch zufällig ein Mensch ist, muss es nicht zwingend mein Freund sein. Und mit dem dann lebenslang in 4 Wänden zu leben, ist nicht schön und ist nicht erstrebenswert. Nochmal auch, der wichtigste Sozialpartner eines Hundes ist der Mensch. Und wenn ein Hund die Wahl hat zwischen einem Leben in Freiheit, ein Leben mit einem Artgenossen oder einem Leben mit dem Menschen, wird er immer den Menschen vorziehen. Hunde wollen nicht in Freiheit leben, das sind domestizierte Tiere und Hunde haben sich als einzige Haustiere selber domestiziert. Nicht wir Menschen haben sie domestiziert. Das heißt, die Freiheit ist nicht das Erstrebenswerte. Bei anderen Haustieren, die wären halt froh, könnten sie ihr eigenes Leben führen. Und selbst meine Pferdchen, die ich über alles liebe, würde ich die Koppeln öffnen nach außen, dann wären die weg. Sicher würden sie mal wieder vorbeischauen und sagen, da gab es immer lecker Essen. Aber sie können sich selber problemlos versorgen in der Freiheit. Und jeder Vogel würde wegfliegen und nicht durchs Fenster wieder zurückkommen und sagen, ach Mensch, war so schön zu Hause im Käfig oder in der Voliere, da würde ich doch gern wieder zurückkommen. Daher, wie gesagt nochmal, der Mensch ist der wichtigste Sozialpartner. Auch da gibt es noch einige Punkte zu beachten dann. Also wenn man einen neuen Hund holt, sei es jetzt, man hat nur einen oder zwei, wie vergesellschafte ich die denn eigentlich miteinander? Auch schon allein im Vorfeld sollte ich mir überlegen, passen diese beiden Hunde denn überhaupt zusammen? Das ist auch oft rasseabhängig. Muss ich einen Hund oder einen Hund, der eher ruhig ist oder auch von der Anlage her eine ruhige Rasse ist, muss ich dazu dann was völlig Hektisches dazu holen? Der eine kann so schnell vom anderen genervt sein oder sich belästigt fühlen. Auch das Alter spielt eine ganz wichtige Rolle. Soll ich wirklich einen jungen Hund zu einem Althund dazugeben, der eigentlich sein Leben lang Single war bei uns und plötzlich holen wir, was leider viele machen, weil jetzt wird es dann langsam langweilig, wenn der Ersthund so langsam gemütlicher und älter wird, dann muss doch was Witziges und Spritziges wieder ins Haus kommen und das ist für den Althund, kann richtig deprimierend sein, die spüren, dass sie abgelöst werden, ganz, ganz sicher. Und es ist keine Bereicherung, wenn dann dauernd so ein kleiner Dödel kommt und irgendwelche Spielaufforderungen macht, während er eigentlich ruhen möchte. Auch hier, wenn, dann sollten die Hunde altersmäßig zusammenpassen und auch vom Spielverhalten zusammenpassen. Jede Hunderasse hat ein völlig anderes Spielverhalten. Mal die beiden Extreme. Labbys spielen wirklich so, wie Punks Pogo tanzen. Da geht's wirklich nur Rempel, körperlich drüber schmeißt. Und ein Chihuahua oder andere Schoßhunde spielen Stups. Ich fange dich jetzt. Stups. Und jetzt fange ich dich. Also völlig anders. Und deswegen bitte, es ist wirklich schwierig dann für diese beiden Hunde, auch wenn die sich mögen, miteinander zu interagieren. Des Weiteren sollte man auch darauf achten, dass Mehrhundehaltung keine bereits bestehenden Probleme löst, sondern sie in der Regel verstärkt. Habe ich einen Hund, der nicht allein sein kann, und ich bringe einen zweiten Hund dazu, der eventuell allein sein kann, dann wird die Angst beim Alleinsein des Ersthundes sich auf den neuen übertragen, weil der Ersthund schreit, wenn er allein ist und sagt, Hilfe, Hilfe, ich bin hier alleine, hört mich jemand? Der sagt nicht, ach, Schwamm drüber, jetzt ist cool zu Hause mit mehreren Hunden, jetzt habe ich gar keine Angst mehr. Das ist ein Trugschluss. Der Hund, der kein Problem mit dem Alleinsein haben hat, lässt sich überzeugen, dass die Situation des Alleinseins schlimm ist. Lernen durch Abschauen. Mein Beispiel ist immer, nehmen wir an, wir sind in einem Kaufhaus. Alles cool, alles easy. Plötzlich rennt uns jemand entgegen und schreit Feuer, Feuer. Wir sehen weder Feuer, noch riechen wir Rauch. Aber wir werden panisch zum Ausgang rennen, weil diese Angst, die der verkörpert in dem Moment, für uns logisch erscheint und unser Leben zu retten uns wichtiger erscheint, als anzuzweifeln, ob der jetzt die Wahrheit sagt oder nicht. Dann ist auch wichtig, dass die Hunde, wenn sie gefüttert werden, je mehr man hat, dass man verschiedene Futterplätze auswählt und nicht alle zusammen nebeneinander eine Reihe Futterschüsseln hinstellt. Jeder Hund hat eine andere Essgeschwindigkeit. Jeder Hund hat anderes Interesse am Essen. Es gibt Hunde, die saugen einmal ein und das Futter ist weg. Und es gibt Hunde, die setzen sich erstmal davor, meditieren, beten und überlegen dann so peu à peu, ob es nicht Zeit wäre, mal ein kleines Probiererchen zu nehmen. Deswegen, also mein Beispiel war, ich habe so gemacht, als ich viele Hunde hatte, ich habe Transportboxen genommen und habe das Futter drinnen serviert. Die Türen der Transportboxen habe ich nur angelehnt. Das heißt, der fertig war, konnte rausgehen, aber den anderen das Futter nicht wegnehmen. Und somit ging die Fütterung völlig gelassen und ruhig vonstatten. Wenn Futterzeit war, sind die schon im Vorfeld in ihre Transportboxen reingegangen. Die habe ich beschriftet. Das heißt, jeder Hund wusste, in welche Box er rein muss. Und das war dann ganz angenehm, weil alle wussten, sie haben drinnen alle Zeit der Welt, ihr Essen zu sich zu nehmen. Und die ganz großen Hunde habe ich dann im Garten gefüttert. Ja, genau. Auch hier gibt trotzdem noch zu bedenken, was auch ein großer Faktor ist, der entstehen kann bei Mehrhundehaltung, ist die Eifersucht. Und das muss man den Hunden zugestehen. Wenn ein Hund Eifersucht zeigt, dann ist es unsere Aufgabe als Hundehalter, dem das Gefühl zu geben, dass diese Eifersucht überhaupt nicht notwendig ist. Und wir haben zwei gesunde Hände, mit denen können wir schon mal zwei Hunde gleichzeitig streicheln, betütteln oder ein Leckerchen zustecken. Mein Mann hat immer ganz weise gesagt, und da hat er recht, eigentlich nur so viele Hunde im Haushalt, wie Hände vorhanden sind. Und da hatte er recht, dann kann jeder zwei Hündchen kuscheln und streicheln und die müssen nicht buhlen um die besten Kuschelplätze und um Papas oder Mamas Schoß. Und das gibt den Hunden dann auch ein Gefühl, dass jeder gleich viel wert ist. Auch gilt auch noch zu bedenken, das hatte ich auch immer nie, nachdem ich immer einen Hund mehr hatte, hat mein Auto denn eigentlich so viel Plätze? Ich fing an mit einem kleinen, wie heißt denn, war das ein Smart? Ja, genau, mit dem Smart und habe dann beim fünften Hund festgestellt, ups, ich brauche ein neues Auto. Das heißt, den Hund, der ja vom Tierschutz kam, wie alle meine Hunde, hat nicht mehr ins Auto gepasst und dann musste ich mir ratzfatz zu der günstigen Anschaffung eines Tierschutzhundes ein neues Auto kaufen und bei Hund Nummer 6 dann glaube ich noch mal ein neues. Also auch das gilt zu beachten, weil man will ja in der Regel nicht mit allen Hunden den Alltag zu Hause verbringen. Falls dem so ist, super, aber es wird immer eine Situation in den 10 bis 15 Jahren geben, wo man mit allen Hunden irgendwo hinfahren möchte. Soweit erstmal meine weisen Worte. Mir fällt jetzt momentan nichts Spannendes ein, aber die Sabine sieht so aus, wie wenn sie was loswerden möchte.
So ungefähr. Mein Schäfer, du hast jetzt mal ganze Litanei aufgezählt und ich habe ja auch was dazu zu sagen. Ich meine, ich bin jetzt kein Mehrhundehalter, ich habe nur zwei. Zu den Punkten, die du gesagt hast, fällt mir noch ein, dass es tatsächlich so ist, dass die Hunde, die unkompliziert sind, tatsächlich oft mal hinten runterfallen. Die, die brav sind und nebenher laufen, die machen halt ihr Zeug, die stören nicht weiter und derjenige, der womöglich Problemverhalten hat, auf den wird sich fokussiert. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig für den Hund, der dann nicht mehr gesehen wird und es fällt einem oft mal nicht so auf und auch den Menschen fällt es nicht so auf, erst bis mal einer kommt und sagt, Mensch, schau mal, der versucht immer da reinzugrätschen und wahrscheinlich hat er kapituliert oder macht halt sein Ding. Was mir so einfällt, ich merke das jetzt aktuell bei meinen beiden sehr stark, dass es sein kann, wenn man mehrere Hunde sich ins Haus holt, dass ja jeder Hund seine eigenen Themen mitbringt, an denen man arbeiten muss oder die man berücksichtigen muss. Jetzt bei mir war es zum Beispiel beim Pauli lange, dass er ein bisschen Hundebegegnungen so schwierig waren, seitdem er damals von dem Hoverwart fast getötet worden wäre. Er will einfach weg, er braucht seinen Abstand. Und dann habe ich einen Yoshi, ein junger Kerl, der sehr aufgeschlossen ist, der freundlich zu Mensch und Hund ist. Der möchte zu jedem Hund hin und sich vorstellen oder zumindest gucken. So, dann hat man einen Hund, der hin will und einen, der weg will. Das hat dann irgendwas von Augsburger Puppenkiste auf Speed. Und es ist dann irgendwann mal nicht mehr lustig, weil man muss ja immer versuchen, dass man den einen nicht in die Situation bringt, dass er dem Hund zu nahe kommen muss, weil dann löst er unter Umständen aus. Und dem anderen Hund möchte man dann möglichst stressfrei wegbekommen, ohne dass man an ihm zerren muss, weil damit macht man es vermutlich oder womöglich dann auch so, dass er andere Hunde auch Kacke findet. Das wäre das eine. Oder unterschiedliches Alter, wie du schon sagst. Also ich habe mit dem Jasko Da habe ich den Pauli dazu geholt. Da war der Jasko 11 Jahre alt und der Pauli war 1 Jahr. Das ging sehr, sehr gut. Aber die kannten sich auch vorher. Also das war fein. Da muss man sich aber immer bewusst sein, dass es irgendwann mal kommt, wenn man Hunde hat mit verschiedenen Themen oder Hunde hat, die vom Alter her sehr weit auseinander sind, dass man dann so viel Zeit haben muss, dass man getrennte Gänge mit denen macht. Bei Zweien mag das noch gehen. Also wir haben da so ein Arrangement. Wir laufen getrennt, wenn ich die Zeit dazu habe. Und wenn ich die Zeit nicht dazu habe, dann laufe ich zusammen, aber dann schaue ich halt, dass ich möglichst diese Situationen umgehe, weil tatsächlich der Joschi hat ein Problem mit Autos, zum Beispiel. Jetzt habe ich einen Pauli, der normalerweise kein Problem mit Autos hat, habe ich den Joschi dabei, dann verschimpft er die Autos auch mit, weil ha, die müssen ja miteinander weg. Ne? Und solche Sachen, das macht es halt dann ungut, weil dann hat man zwei Hunde an der Leine, die plötzlich zusammenhalten und nach vorne gehen. Und dann sollte man auch in der Lage sein, diese beiden Hunde körperlich zu halten. Das ist auch immer ein Punkt. Dann mein, jetzt hört sich jetzt blöd an, aber wenn ich sag, du mit deinen Chihuahuas, nee, aber das ist klug, weil da kannst du ganz viele haben und du kannst sie trotzdem festhalten. Und da reicht auch der Smart. Da kannst du die stapeln. Das finde ich da gut
Aber es war
gedacht.
ja immer ein
Ja,
großer dabei, ne?
genau, ein
Häufig mit den
großer.
Hunden. Aber da hast du vollkommen recht.
Ja,
Natürlich, mit Chihuahuas und einen großen Hund zu halten, ist
na
machbar.
klar,
Eine hat
klar,
ja
wenn,
die 4 Chihuahuas und die andere den großen.
ja, wenn ich da so an meine denke, das sind Hochleistungsarbeitshunde, alle beide jetzt im besten Alter. Und wenn die dann miteinander Gas geben, also Masse mal Geschwindigkeiten, na, da muss ich darauf vorbereitet sein, gutes Leinenhandling haben und einen guten Stand haben und viel Humor mitbringen. Was du gesagt hast, mit dem ein Hund stirbt, das ist so eine Sache, da bin ich immer in so einem Zwiespalt. Ich sage mir jedes Mal, ha, jetzt hole ich mir dann aber keinen zweiten mehr dazu. Und irgendwie passiert mir dann trotzdem immer einer, wenn der andere gegangen ist, also ein paar Jahre später. Und weil ich Angst davor habe, dass wenn ich mir danach, wenn ich keinen Hund mehr habe, einen neuen Hund hole, dass ich unterbewusst ins Vergleichen komme. Und es ist so unfair für den Hund, der dann einzieht. Deswegen denke ich, es ist doch viel gescheiter, wenn ich mir dann einen zweiten dazu hole, so auf den Schluss zu, der dann schon seine eigene Geschichte hat. Und dann muss der keine Lücke füllen, weil der ist ja dann schon da und der ist ja dann auch schon wer. Aber, aber ich sage mir auch dieses Mal wieder, ja, ich bleibe dann Einzelhundehalter, weil. Ich finde, dass wenn man mit seinem Hund alleine ist, man eine ganz andere Beziehung zum Hund kriegt. Also das ist das, was ich festgestellt habe, dass man, ich weiß es nicht, das ist inniger, da muss man nicht aufteilen. Da macht man manche andere Sachen, da potenzieren sich die Probleme nicht. Es ist jetzt nur so ein Gefühl. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das wissenschaftlich irgendwie bestätigt ist oder ob das andere auch bestätigen können, aber wenn man so mit Hunden lebt, wie ich das tue, also wie ich das nach meiner Ethik und nach meiner Vorstellung und nach meinen Wünschen tue, käme ich womöglich, wenn ich drei Hunde hätte oder so, da würde ich keinem gerecht werden. Da würde ich keinem mehr gerecht werden können, weil ich möchte, ich möchte, dass jeder gesehen wird und ich möchte auf jeden schauen. Und dann kommt natürlich dazu das Finanzielle. Also ich vertrete ja der Ansicht, alle meine Hunde haben Anrecht auf ein gutes Futter. Also nicht die 99 Cent Aluschale aus dem Discounter, sondern die kriegen ihr Essen frisch gekocht oder je nachdem oder halt roh gebarft. Jeder Hund von mir hat jetzt in der jetzigen Zeit, wo es alles so teuer ist, eine Kranken-OP-Versicherung, weil ich möchte, dass die im Ernstfall auch alle Behandlung erhalten können, die sie benötigen und dass ich dann nicht hergehen muss und sagen muss, ah, jetzt hat der die Zähne gekriegt, jetzt kann der aber nicht mehr zu Physio erstmal. Und das finde ich gehört zu einer Mehrhundehaltung auch dazu, dass man sich das vor Augen hält. Und dann der Punkt, was ist, wenn es nicht klappt? Ich hatte ja so einen Fall im Freundeskreis. Da hat man sich einen zweiten Hund zugeholt und es ging ja erstmal ganz gut. Und dann hat man gemerkt, dass man selber mit der Energie nicht mehr zurechtkommt oder dass der Hund, der bereits schon da ist, dass der da so drunter leidet, dass der nicht mehr zurechtkommt. Damit muss man auch rechnen. Was ist, wenn es nicht klappt? Deswegen bin ich der Überzeugung, dass man nur so viele Hunde haben kann, sollte, wie man Freunde hat, die bereit wären, einen Hund zu nehmen, wenn es nicht klappt. Oder Bekannte oder Menschen, wo ich weiß, er kommt gut unter, weil wenn es dann wirklich nicht klappt und man muss dann versuchen, seinen Hund zu vermitteln, das sind so hochemotionale Geschichten und dann wird gefingerzeigt und rumgepointert und das ist einfach, ich weiß nicht, das ist eine ungute Geschichte für alle Beteiligten, für Menschen und für Hunde, weil da stecken ja dann doch sehr viel Emotionen dahinter. Deswegen ist es gar nicht verkehrt, wenn man Menschen kennt, die im Notfall deinen Hund nehmen. Was fällt mir sonst noch ein dazu? Ich glaube, ich habe fertig für den Moment und die Ute guckt so.
Ute guckt so, genau. Ja. Ja, du hast jetzt viele wichtige Sachen gesagt. Ihr habt beide schon ganz schön viel gesagt. Also wir hatten maximal mal drei Hunde. Weil mein Mann vertritt die gleiche Ansicht wie dein Mann, Eva, nur etwas strenger. Der sagt, man darf nur so viele Hunde haben, wie man Hände hat. Also wir dürfen nur zwei Hunde haben, weil jeder von uns hat nur zwei Hände. Und wenn ich mit denen allein bin, aber ich bin auch der Meinung wie du, wenn man zwei Menschen im Haushalt hat, hat man vier Hände. Aber ich fand es mit drei Hunden, die wir eben mal hatten, wirklich schön. Und ich gebe dir nicht ganz recht, Sabine, mit dem, dass die Beziehung da nicht so innig ist. Es ist anders. Es ist völlig anders. Und was du hast, wenn du mehr Hunde hast, was ich halt sehr gern mache, ich schaue mir sehr gerne an, wie die Hunde untereinander interagieren. Und es ist hochspannend. Weil, liebe Eva, ich glaube das nicht, dass Hunde Einzelgänger sind, sondern ich glaube, dass die sehr wohl auch in einer Zwangs-WG, wenn es passt, und bei uns hat es glücklicherweise gepasst, dass die sehr innige Beziehungen zueinander aufbauen und sich gegenseitig viel abschauen, sich gegenseitig viel unterstützen. Und das würden sie nicht machen, wenn sie echte Einzelgänger wären. Ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Wenn du einen tschechoslowakischen Wolfshund hast oder sowas und da ist kein anderer Hund im Haus, ist der todunglücklich. Diese richtig wolfsähnlichen Hunde, wo noch viel Wolf drin ist, die brauchen wirklich mindestens einen Hund noch im Haus, womöglich auch irgend so ein Wolfsteil, damit sie wirklich zufrieden sind. Willst du da was schnell sagen dazu, Eva?
Ja, genau. Es steht ja bei vielen Haustierrassen, ist es tatsächlich im Tierschutzgesetz verzeichnet, dass man die nicht einzeln halten darf.
Genau.
Pferde, Meerschweinchen, Kaninchen. Beim Hund ist es eben nicht der Fall,
Ja.
weil es nicht artgerecht wäre, nur einen Hund zu haben, sondern
Genau.
es ist überhaupt kein Problem.
Ja,
Das meinte ich, glaube ich, eher damit.
genau. Also es gibt viele Hunde, der Maxl und die Indianer, die hätten null Problem, wenn die Einzelhunde wären. Ja? Und trotzdem war das ganz spannend zu sehen, wie der Anton, das war so ein alter Hund aus dem Dorf, der war schon 13 Jahre. Egal, ich erzähle die Geschichte jetzt nicht, der kam halt zu uns und hat bei uns noch 3,5 Jahre gelebt. Der war vorher schon mit unseren Hunden befreundet, also die kannten sich schon, wir wussten, dass das klappt. Wie der Maxl zu uns kam, da hatten wir noch die alte Loni, da sind wir mit der Loni nach Berlin gefahren und haben geguckt, ob sie ihn akzeptiert. Weil da war genau das Problem, es war eine alte, gebrechliche Dame und ein, naja, raketenmäßiger Rummelboxer, ja, also das war schon, der war schon schräg drauf, der Maxl, der war immer wirklich unterwegs wie eine Rakete und halt auch, ja, Dackelmischling halt, ne? Und dann so ein zartes Kromi-Mädchen, schon alt und gebrechlich, herzkrank und Epileptikerin. Also das muss schon passen. Aber das hat gut funktioniert. Sie hat ihn akzeptiert, hat ihn unter ihre Fittiche genommen, hat gesagt, und ich zeig dir jetzt, wo es lang geht. Und der Maxl ist bis heute davon überzeugt, dass der klügste Hund der Welt, der jemals gelebt hat, die Loni war. Weil die wusste einfach alles. Die hat ihm alles gezeigt, alles erklärt, auch wie man Hasen jagt. Ja, also alles, wirklich alles. Und das hat gut funktioniert. Aber wenn die Loni auch nur andeutungsweise gesagt hätte, nein, dann hätten wir ihn nicht geholt. Das ist scheiße, wäre das gewesen. Und ich bin froh, dass sie ja gesagt hat. Aber das, so konsequent muss man sein. Da darf man nicht nur an sich selber denken. Und beim Anton wussten wir halt, den kannten meine Hunde schon, den mochten die schon. Der war schon vorher mal bei uns ab und zu auf Besuch gewesen. Den hatte ich immer mal, wie er noch fit war, dabei bei den Welpen- und Junghunden. Also den kannten meine Hunde und die mochten ihn. Und deswegen hat es gut funktioniert. Und da habe ich halt spannende Dinge mit den dreien erlebt. Zum Beispiel, wie die gemeinsam unser großes Grundstück bewacht haben. Die haben sich wirklich aufgeteilt, so dass jeder einen wichtigen Teil vom Grundstück im Blick hatte und sie sich gegenseitig Bescheid sagen konnten, wenn irgendwo was gewesen wäre. Und dann sind die zusammen dahin. Oder wir hatten mal auf einem unserer Stellplätze Dauercamper, die waren immer von Pfingsten bis Ende August hatten die ihren Wohnwagen hier stehen und waren halt dann mal ein paar Tage da oder übers Wochenende oder so. Und die hatten, ich weiß es nicht mehr genau, 8 oder 10 Spaniel. Ganz entzückende Hunde. Die waren furchtbar befeindet. Unsere Hunde und die Spaniels, die fanden sich gegenseitig absolut zum Kotzen. Da war so eine lustige Szene mal, und sowas erlebst du halt nur, wenn du mehrere Hunde hast. Und das ist so spannend, sowas zu sehen. Ich stand in meinem Gemüsegarten und konnte halt rüber gucken zu dem Anwesen. Die waren weggefahren am Abend vorher. Und dann kommen auf einmal alle drei Hunde daher. Maxl, Anton und Indiana, wie die Orgelpfeifen. Der Maxl, der kleine Rummelboxer vorne weg, so richtig mit breiter Brust und dicken Hosen. Und dann sind die dahin. Und die hatten also, weil wir das den Leuten auch immer anraten, so einen Zaun drumherum gebaut, so einen mobilen. Und dann hat sich der Max da vorgestellt und hat gebellt, ne? So, wisst ihr, wie aus den Western, komm raus, du Feigling, wenn du dich traust. Ja? Und dann standen sie alle drei dick und breit davor, so, jetzt sind wir da und jetzt bleibt ihr da, ihr traut euch nicht. Und es war absolut komisch, das zu sehen. Und dadurch, dass ich hinterm Zaun stand, haben die ja gar nicht mitgekriegt, dass ich da bin. Und es war echt einfach nur süß, das Ganze. Das war nur süß. Und solche Sachen zu beobachten, wenn man sich da gar nicht einmischt als Mensch, ja, dass man wirklich zugucken kann, wie verhalten sich die untereinander, was machen die da, wie kommunizieren die? Oder wie der Anton dann wirklich schon ganz alt und gebrechlich war und kaum noch was gesehen und gehört hat, ist er immer, weil der Maxl war halt wirklich ein guter Freund von ihm, immer so hinter ihm gelaufen, dass er immer sein Geruch in der Nase hatte, also dass er ist einfach dem Geruch von Maxl gefolgt. Er hat sich total am Maxl orientiert. Und wie er dann im Sterben lag, das war total rührend zu sehen. Der ist Indianer, war nie weit weg von ihm. Die hat ihn die ganze Zeit bewacht. Das ist mir eigentlich erst bewusst worden, wie er dann nicht mehr da war. Da ist mir auf einmal eingefallen, ja genau, die lag die ganze Zeit in seiner Nähe, die ganze Zeit. Das sind schon unglaublich spannende Dinge, die man da erlebt mit den Hunden. Ich habe jetzt ein bisschen viel die positiven Seiten aufgezeigt, aber trotzdem ist es richtig, was die Sabine und die Eva vorhin gesagt haben. Man muss abwägen, habe ich genug Geld, habe ich genug Kapazität? Also wie der Anton halt schon ganz gebrechlich war, da musste einer von uns, das war dann meistens ich, allein mit ihm spazieren gehen, was jetzt mit Maxl mittlerweile auch schon wieder so ist. Der wird jetzt 15, Indiana ist trotz HD und mit ihren 11 Jahren immer noch sehr fit und will anders spazieren gehen wie der Maxl. Und dann geht es mir auch wie Sabine, Augsburger Puppenkiste, ja, einer vorne, einer hinten, also schwierig. Und das muss man schon überlegen, ob man das alles dann gehandelt kriegt. Und da muss man, so schön wie das alles für einen selber ist, muss man für sich selber sehr viel Abstriche machen. Ich weiß nicht, Bianca, wolltest du vorhin nicht auch noch mal was sagen?
Nur ganz kurz, ich war so begeistert davon, dass Sabine das gesagt hat, weil durch Ute habe ich zwei sehr tolle Menschen kennengelernt, die vor ihrer Rente standen, beziehungsweise einer war schon Rentner und sie hatten immer eine sehr ruhige Hündin, mit der sie alles machen konnten. Und dann haben sie sich gedacht, die Hündin ist nicht mehr da und wir wären ja jetzt Rentner, komm, wir nehmen zwei Hunde, Geschwister. Und das Leben veränderte sich total und es ist sehr anstrengend geworden, weil man mit beiden auch jeweils alleine gehen muss. Die hatten sich das so schön ausgemalt. Wir gehen dann zusammen mit den Hunden raus und haben eine schöne Zeit zu viert. Das geht leider nicht. Und auch mit dem Futter, das ist auch so eine Geschichte, weil die eine verträgt was gut, die andere nicht so gut. Das heißt, sie sind auch immer am Testen, wie füttern wir die beiden. Und das ist alles so aufwendig und nimmt sehr viel Zeit ihrer kostbaren Lebenszeit. Denn da sie ja jetzt schon etwas älter sind, sagen sie halt auch, wir haben ja gar nicht mehr so viel Zeit. Und schaffen wir das mit den beiden auch? Also bisher haben sie es super gemeistert. Aber das ist dieses eine Schöne, was du beschreibst, Ute, und auch du, Eva. Aber eben auch dieses, überleg dir, ob du diese Zeit hast und ob das in deine Pläne passt, die du hast, was du vielleicht in der Rente machen möchtest oder überhaupt in deinem Leben. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Nicole.
Ja, ihr habt schon so viele ganz wichtige Sachen gesagt, was mir noch dazu einfällt. Also ich kann auch beide Sachen super gut verstehen. Also es hat total schöne Momente mit Hunden, wo man auch eben dieses soziale Verhalten untereinander sieht. Das hat genauso gut, muss man eben dran denken, dass es oft wirklich ein deutlich größerer Aufwand ist, ne? Zeitlich wie auch finanziell. Und was noch wichtig ist, ich glaube, gerade in der Mehrhundehaltung, dass die Menschen sich wirklich auch gut schulen in Sachen Hundeverhalten, Körpersprache, Ausdrucksverhalten, weil wir einfach in der Mehrhundehaltung öfters mal auch mit den Hunden in konfliktträchtige Situationen kommen. Ne? Das heißt also, es geht einfach um bestimmte Rituale. Wenn zum Beispiel ich mit ein, zwei Hunden unterwegs war, komme wieder zu dem anderen Hunden zurück. Ne? Also ich hatte einen Fall im Kundenkreis, den fand ich krass, konnte man aber auch sich über die Situation erklären. Also da ging es um zwei Hunde, einen älteren, einen jüngeren. Mit dem jüngeren Hund sind die Menschen in den Urlaub gefahren, weil der ältere Hund nicht so gern Auto gefahren ist. Ne? Dann haben sie gesagt, na, kein Problem, da kann der ältere Hund bei Oma und Opa bleiben und der jüngere Hund kommt mit. Und dann gab es die Situation, die kommen zurück aus dem Urlaub, waren vielleicht zwei Wochen unterwegs, wie das dann so ist, wie wir Menschen so sind. Ne? Auto auf dem Hof gefahren, Türen fliegen auf, Kinder rennen los, yippie yay. Und die Hunde haben sich da getroffen. Der mit Sicherheit hat auch das Thema Stress eine große Rolle gespielt und die sind wirklich übereinander hergefallen. Und seit diesem Moment war aus mit Zusammenleben. Ne? Und da muss man einfach ein bisschen als Mensch auch vorausschauend denken in bestimmten Situationen. Ne? Wie kann ich das gut gestalten? Wie kann ich das managen? Ne? Dasselbe gilt im Endeffekt auch für Begegnungen mit anderen Hunden. Sabine hat es vorhin schon angesprochen. Ne? Ich habe vielleicht einen Hund zu Hause, der super gut verträglich ist mit anderen Hunden, der sich freut auch über Bekanntschaften und der andere Hund meint genau das Gegenteil. Und wo mache ich dann die Schere? Also ne, jeder hat ja so seine Bedürfnisse. Also man kommt schon auch in Probleme und das soll und muss vorher immer gut überlegt sein. Und ich muss halt auch, wenn ich zu meinem bestehenden Hund oder auch zu meinen bestehenden Hunden noch einen Hund dazu integrieren will, muss ich auch wirklich meinen Hund oder meine Hunde sehr, sehr gut kennen. Also ich muss das sehr gut einschätzen können. Wären die denn offen dafür? Sind es Typen, die keinen anderen Hund bei sich zu Hause haben wollen? Es gibt auch viele Hunde, die super gut mit Hunden klarkommen, möchten aber zu Hause lieber alleine leben. Das heißt also, man muss da schon auch verschiedenste Aspekte mit berücksichtigen. Ne? Stimmt, Sabine?
Stimmt total. Weil, wie gesagt, man kriegt es ja täglich mit. Also ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, es hat sich ja total angehört vorhin, als hätte ich was gegen mehr Hundehaltung, obwohl ich zwei Hunde habe. Das ist natürlich so überhaupt gar nicht gemeint. Mein jeweils zweiter Hund, der dazu kam, das waren immer alles Gewollte und Geliebte. Ich sage immer, ich suche immer nicht. Die passieren mir einfach. Die crashen mir dann in mein Herz und dann kann ich nicht mehr anders. Den Yoshi, den habe ich an einem Donnerstag gesehen, das war ein Vermittlungshund und am Samstag habe ich ihn geholt, weil ich weiß es nicht, der hat mich angeguckt, ich habe seine Geschichte gesehen, also da habe ich mir natürlich keine Gedanken drüber gemacht, oh, ich brauche so langsam einen zweiten Hund, weil mein Pauli wird ja schon 9. So ist es, ne? Das ist immer passiert, aber tatsächlich passieren mir solche Dinge immer erst dann, wenn Zeit vergangen ist. Vielleicht ist es auch die Zeit, die ich einfach brauche. Was ich sagen wollte mit diesem Zusammenleben, da fällt mir auch so eine Geschichte ein mit Jasko und Pauli. Der Jasko war ja am Schluss ziemlich gebrechlich. Der hatte Cauda equina und Spondylose. Der war also auf der Hinterhand sehr gemächlich unterwegs und wir sind wirklich im Rollator-Tempo, sind wir in unser Wäldchen gedackelt, in einem Schneckentempo. Mein armer Pauli, der kannte wahrscheinlich nur, du Pauli, wir warten auf dem Opi. Also das war so seine Mission, wir warten auf dem Opa. Ne, irgendwo. Und dann hat sich da mal zugetragen, dass er am Wegrand stand und die Nase in die Luft gereckt hat und hat da was gerochen und es war so Unterholz und es war so unbegehbar. Der wäre da niemals reingekommen. Der hat regelrecht den Pauli da reingeschickt. Ich schwöre das. Der hat ihn reingeschickt, der hat da rumgeschnüffelt, hat gemacht und getan und dann kam er raus und als ob sie im Zwiegespräch gewesen wären, hat er den abgeschnüffelt von oben bis unten. Also so eine Art Geruchsübertragung, solche Sachen sind dann natürlich schon sehr, sehr rührend, wenn man das bei den Hunden hat. Ja, und dann war der Jasko nimmer und der Pauli war inzwischen fast 4 und ich habe mir gedacht, so, und jetzt erleben wir zwei Abenteuer, jetzt machen wir das. Ja, dann kam Corona, wo nimmer viel ging und dann kam der Yoshi, so in der Mitte von der Corona-Zeit. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass dem Pauli das so wichtig ist, dass wir unsere Sabine-Pauli-Dinge machen. Dem ist es so wichtig. Ich bin am Anfang, wenn ich getrennt gegangen bin, bin ich immer erst mit dem kleinen Yoshi gegangen, weil ich gedacht habe, ich gehe erst mit dem. Dann ist der vielleicht schon ein bisschen ausgelastet, ich mag das Wort nicht, aber halt vielleicht schon ein bisschen erschöpft und schläft dann gut und dann kann ich mit dem Pauli gehen. Derzeit hat der Yoshi immer bei meiner Mama gewartet, also der musste nie allein sein. Das war so mein Gedanke. Und wenn ich dann heimgekommen bin mit dem Yoshi, mir wäre es im Leben nie eingefallen, eine Ausnahme zu machen. die Rituale, die du erwähnt hast, ne, die da so wichtig sind, die man hat mit zwei Hunden. Mir wäre das nie eingefallen, aber der hatte so einen Stress. Ich konnte manchmal nicht mal aufs Klo, weil er gedacht hat, so, sie vergisst mich jetzt, sie geht aufs Klo. Und dann ist er rumgehopst und hat wirklich Stress gemacht. Und, gell, wir gehen schon, wir gehen schon. Dass mich das so angefasst hat, dass ich jetzt rumgedreht habe. Also ich gehe jetzt immer mit dem Pauli zuerst und dann mit dem Joschi. Der Joschi kann das inzwischen. Und dem Pauli ist es so wichtig, dass er diese Zeit mit mir hat, dass ich manchmal denke, vielleicht ist er einer von diesen Hunden, die einfach gerne allein geblieben wären unter Umständen. Also die sind jetzt auch nicht so, dass die miteinander kuscheln und eng miteinander liegen. Aber dann sehe ich sie wieder im Garten spielen und miteinander hin und her sausen und gemeinsam schnüffeln und die kuscheln auch gemeinsam mit mir. Also wird schon alles in Ordnung sein, denke ich mal. Oder Eva?
Genau. Was ich noch einwerfen wollte, das Thema Vergesellschaftung bei eben jetzt gerade bei Mehrhundehaltung. Ich glaube, wir hatten es auch in irgendeiner anderen Folge. Finde ich ganz, ganz wichtig, dass auch diese Vergesellschaftung bei zwei oder Mehrhundehaltung auf neutralem Grund stattfindet. Ich habe es immer so gemacht: Einer schnappt sich die bestehenden Hunde. Ich kam mit dem Auto mit dem neuen Hund. Man traf sich vor unserem Grundstück und wir gingen eine Viertelstunde an der Leine spazieren mit großem Abstand, sodass die beiden Parteien einander begutachten konnten und schon mal aufgrund der Körpersprache der anderen sehen konnten, ah, bei der Windische, da wohnen friedliche Kollegen, da scheint es stressfrei zu sein. Und dann konnte man zusammen diesen Einkehrschwung ins eigene Heim wagen. Und damit bin ich immer sehr, sehr gut gefahren. Also bei uns waren die Vergesellschaftungen immer tiefenentspannt. Und das ist mir auch ganz wichtig. Bei mir war es wichtig, weil meine Hunde, die bei mir leben, sind alle wirklich extrem entspannt und extrem ruhig. Den neuen habe ich dann mit Leine ins Haus geführt und bin mit ihm zusammen von Zimmer zu Zimmer gegangen. Und dann ging das auch immer ganz, ganz ruhig. Noch ein zweites Thema, was ich anbringen wollte, worüber man sich im Klaren sein soll. Was ist, wenn einer stirbt? Und es ist tatsächlich so unterschiedlich. Ich höre von Kunden, dass der bestehende Hund zerbricht teilweise, wenn der beste Freund gestorben ist. Das habe ich selber nie erlebt. Ich hatte tatsächlich immer das Gefühl, obwohl meine Hunde sich so lieb haben alle und auch zusammen kuscheln, aber ich hatte immer das Gefühl, und die anderen waren beim Einschläfern eines bestehenden Hundes natürlich immer dabei, ich hatte jedes Mal das Gefühl, dass das den, entschuldigt bitte den Ausdruck, total am Arsch vorbeiging. Wirklich total. Bei meinen war da nie was und fast schon lustig war, als meine Schäferhündin starb und die Bestatterin kam mit der Bahre. Meiner hat gesagt, das ist ja sau lustig, sprang auf der Bahre rum und sagte, voll toll, da ist ja noch ein Riesenspielzeug dabei und hat die ganze für uns doch sehr traurige Zeremonie dadurch wiederum schon sehr aufgeheitert. Aber eben ich persönlich habe nie das Gefühl gehabt, dass es meinen Hunden irgendwie Trauer oder Unbehagen bereitet. Fast das Gegenteil. Obwohl, wie gesagt, ich möchte nochmal betonen, die hatten sich sehr lieb. Aber ich hatte das Gefühl, dass eine gewisse Erleichterung ist, dass sie sagen, puh, einer weniger. Aber wie gesagt, möchte ich bitte hier nicht als Norm festlegen. Ute, was sagst du dazu?
Ich glaube, dass Hunde anders umgehen damit wie wir. Ich glaube, die haben ein anderes Verhältnis zum Tod wie wir. Das sollten wir, finde ich, auch echt mal eine Folge dazu machen, weil das ein spannendes Thema ist und ich mich zurzeit da auch sehr intensiv damit beschäftige, weil mein nächstes Buch übers Sterben geht. Also Indiana hat extrem Anteil genommen, wie Anton gestorben ist. Die war wirklich dauernd in seiner Nähe und zwar sehr, sehr, sehr unauffällig. Ich war extrem beschäftigt mit ihm, weil es war echt schwierig. Und wie gesagt, mir ist es mir eigentlich erst hinterher aufgefallen, wie er dann tot war. Ich habe immer noch dieses Bild im Kopf. Er liegt auf seinem Kissen da am Fenster, wo er immer lag. Und sie ist ungefähr 1,5, 2 Meter von ihm weg, immer mit Blick auf ihn. Und ich glaube auch, dass die in Griechenland, bevor sie zu uns kam, sowas schon erlebt hat. Oder vielleicht ist es auch ererbtes Wissen, ich weiß es nicht. Jedenfalls wusste die, was da passiert. Die wusste das, im Gegensatz zum Beispiel zu der Loni, wie der Fritzi gestorben ist. Die war völlig verzweifelt, auch hernach völlig verzweifelt. Die hat uns zugeguckt, wie wir, mein Mann baut dann immer so kleine Särge und wir beerdigen die Hunde bei uns auf dem Hof. Ich sehe die noch vor mir, wie die an der Ecke saß. Also wer schon mal bei mir war, der weiß, dass zur Straße hin, zwischen Haus und Straße ist so unser kleiner Hundefriedhof, ne? Und die saß da und hat uns zugeguckt, wie wir diesen Sarg in die, also nach dem Motto, seid ihr verrückt? Das könnt ihr doch mit Fritzi jetzt nicht machen. Also die hat es nicht verstanden und die war todunglücklich und wollte danach wirklich immer nur da spazieren gehen, wo andere Hunde waren. Die wollte nicht irgendwie mit uns im Wald oder mal, sondern die wollte ins Dorf zu den anderen Hunden. Und zwar so lange, bis der Maxl wieder da war. Und bei Indiana war es wirklich so, dass die, ich glaube, das Wort Erleichterung stimmt, dass die, aber nicht in dem Sinn, so jetzt ist einer weniger, also zumindest hatte ich bei unseren Hunden nicht das Gefühl. Der Maxl, der hatte ja auch noch in Erinnerung, wie die Loni gestorben war. Das war schon ein großer Verlust für ihn. Das war ein sehr großer Verlust. Aber ich kann jetzt nicht sagen, er hätte so gelitten wie die Loni beim Fritzi, sondern er ist ihr auch beigestanden bis zum Schluss und dann war sie halt weg. Die gehen da einfach anders um wie wir. Also es gibt schon Hunde, die extrem trauern, das stimmt. Und ich glaube zum Beispiel, Eva, weil deine Hunde dabei waren, wie der Hund starb, das hilft ihnen. Das hilft ihnen ganz enorm, was also ein echtes Problem ist. Das ist, wenn Leute mit ihrem Hund zum Tierarzt gehen und der Hund da euthanisiert wird und dann ist der weg. Und dann kommst du nach Hause ohne diesen Hund und die riechen, du warst beim Tierarzt, du riechst dann komisch, die können sich das nicht erklären. Und dann, glaube ich, gibt es viele Hunde, die da schon sehr unglücklich und verzweifelt sind. Ich glaube, für die ist es einfach normaler. Jetzt bin ich da und wenn halt dieser Schritt getan wird, dann bin ich halt weg. Und das finde ich eigentlich für uns so eine gute Lehre, ne? Aber ich wollte noch einen Satz. Übrigens, das zum Vergesellschaften, was du gesagt hast, genau so soll man es machen. Rate ich zum Beispiel auch allen meinen Kunden, wenn die einen Kumpel haben, ja, wo sie sagen, der soll auch mal bei uns sein oder wir bei dem mit unserem Hund. So ist immer gut auf neutralem Gelände treffen und dann gemeinsam auf den Hof gehen. Ich rate aber immer, dass die alle Hunde an der Leine bleiben und der neue Hund zuerst reingeht, ja, dass sich da nicht einer dagegen stellt oder beziehungsweise das Gute, und wenn halt einer das nicht will, dass ein anderer da kommt, dann ist es halt so, ja, dann muss man auch damit leben. Aber noch ein kurzes Satz möchte ich sagen zu dem Thema, ich habe ein Problem mit einem Hund und jetzt hole ich mir einen anderen dazu und dann ist das Problem gelöst. Das kann funktionieren. Ich habe es tatsächlich bei Maxl mit seiner Geräuschangst erlebt. Indianer findet es toll, wenn Gewitter ist, weil wenn der Donner Krach macht, dann kann man ja rausrennen und da richtig Krawall machen. Und der Maxl war am Anfang da etwas, spinnt die, weil der hat als extrem Gewitterangst und Silvesterknaller Angst gehabt. Und irgendwann hat er gefunden, oh, das ist eigentlich eine gute Idee. Und wenn die große Indianer sich das traut, dann mache ich da auch mal mit. Und da hat der wirklich einen großen Schub gemacht. Also das hat ihm geholfen. Allerdings hätte ich auch fast das Gegenteil erlebt, und zwar wie der Maxl zu uns kam und die Loni null Probleme hatte mit Silvesterböllern. Er kam im April und bis Silvester hatte ich ehrlich gesagt einfach vergessen, dass die mir gesagt haben, dass der Angst hat vor Silvesterböllern. Und dann hat sich der also ins Hemd gemacht und saß also unter dem Tisch von meinem Mann und hat also gezittert wie Espenlaub. Und die Loni hat Panik gekriegt, weil sie gesehen hat, er wird panisch, sie wusste aber nicht warum. Also genau, was du vorhin gesagt hast, ne? Der neue Hund hat Panik. Die Loni hätte sich das fast von ihm abgeguckt. Also ich kann nicht davon ausgehen, dass ich mit einem neuen Hund ein bestehendes Problem löse. Genauso zum Beispiel, was Nicole hat das vorhin gesagt, der Maxl ist eigentlich ganz außer mit Knautschnasen völlig unproblematisch mit anderen Hunden. Aber wenn er mit Indianer unterwegs ist, ja, und da ist, er pöbelt einer rum, ja, hallo. Oder auch der Anton, der war total lieb, der war mit allen Hunden super, super verträglich. Aber wenn wir zu dritt unterwegs waren, da war der Großvater auch einer mit breiter Brust und dicken Hosen, das könnt ihr mal glauben. Also, na, also das muss man schon bedenken, ob man sowas im Zweifelsfalle gehandelt kriegt. Sabine.
Also, ich muss noch mal kurz einhaken, weil das brennt mir echt auf der Seele mit dem Sterben, dass es den anderen Hunden egal ist. Nein, die kriegen das vorher schon mit. Also, ich habe das jetzt beim Pauli und dem Jasko. Also, der Pauli hat den Jasko vergöttert. Der hat immer nach seiner Meinung gefragt. Dem war das als Kleiner, war ihm das so wichtig, dass er Feedback vom Jasko kriegt. Und also, der hat wirklich den Boden geküsst, auf dem dieser Hund geht. Und dann wurde der Jasko ja natürlich dann immer älter und immer noch gebrechlicher. Und auf den Schluss zu, man selber weiß man es ja auch. Ein Teil von einem spürt's ja. Und man braucht aber noch ein paar Tage oder ein paar Wochen, bis es dann bei einem angekommen ist. Und in der Zeit hat der Pauli oft den Jasko angemurrt oder ihn angebellt. Und das war aber nie bös gemeint, sondern das hat sich verzweifelt angehört. Das hat sich so angehört wie, ey, was ist denn mit dir? Bist du komisch? Was ist mit dir? Also für mich hat sich das wirklich so angehört, als wüsste der genau, was da los ist und wollte ihn quasi fragen, ey, mit dir stimmt doch was nicht, was ist denn da los? Und als es dann soweit war, das war bei mir zu Hause, wir hatten die Tierärztin bestellt, die kam zu mir. Das ist übrigens auch so ein Punkt, wer die Möglichkeit hat, dass der Tierarzt nach Hause kommt, bitte macht es, bitte lasst sie heimkommen. Und auf alle Fälle, der saß dann auf dem Sofa, wir haben gewartet, es war eine Viertelstunde vorm Termin. Wir saßen da, wir haben doch alle zusammen Pizza gegessen, also auch der Jasko, und hatten uns einen schönen Abend gemacht. Und plötzlich hockt sich der Pauli aufs Sofa und der hat Geräusche gemacht. Der hat gebellt, gejault, gewinselt, geknurrt. Alles auf einmal. Ich habe noch nie solche Geräusche gehört. Der war verzweifelt, wütend, alleingelassen. Also der hat Geräusche von sich gegeben. Also der hat es genau gespürt. Die beiden waren so eng und mir ist es durch Mark und Bein gegangen. Als dann die Ärztin wieder weg war, das war ganz, ganz liebevoll. Also es war eine liebevolle Geschichte. Der Pauli war auch dabei. Tatsächlich hat er Totenwache gehalten bis einen anderen Tag, bis dann der Bestatter kam und den Hund mitgenommen hat. Der hat bei ihm aufgepasst, der hat ihn ein paar Mal angestupst. Ich glaube, der hat dann schon begriffen, dass es vorbei ist, aber der hat wirklich Totenwache gehalten. Das war für ihn so wichtig. Und am Morgen dann fangen ja die Hunde oft noch mal an, sich zu bewegen, die toten Hunde, weil dann Luft rausgeht und so. Der kam furchtbar aufgeregt zu mir angelaufen und hat gesagt, da ist was los. Der Opa hat sich bewegt. Da stimmt was nicht. Also ich glaube nicht, dass es denen so ganz egal ist. Und ich bin überzeugt, es erleichtert immens, wenn die Hunde dabei sein dürfen bei so einem Vorgang. Unbedingt. Am besten vielleicht mit einer zweiten Person noch, wenn man da jemanden hat, der das mit einem macht, dass der Halter sich halt dann oder die Hauptbezugsperson sich dann um den Hund kümmert, der gleich gehen gelassen wird. Das fände ich eigentlich eine optimale Geschichte. Nein, das Alleroptimalste wäre eh, wenn sie einschlafen, aber das kann man sich leider nicht immer so aussuchen. Manchmal ist es einfach erforderlich. Ja, genau. Die Eva. Ich würde jetzt gerne nochmal an die Eva zurückgeben.
Genau, ich würde noch mal kurz an dem Thema anknüpfen, was die Ute davor gesagt hat, wenn man mehrere Hunde hat und zum Beispiel einer Probleme hat mit Hundebegegnung. Auch da noch mal möchte ich auch noch mal betonen, das steckt an. Der Stress steckt an und da fragen mich oft viele, was mache ich denn? Ich habe zwei Hunde, drei Hunde, einer bellt, alle bellen bei Hundebegegnung. Und da finde ich ganz wichtig, noch mal darauf zu achten, ich kriege ja als Hundehalter mit, wer hat von meinen Hunden denn angefangen mit dem Stressbellen, wenn ein Hund in Sicht ist? Und das ist ganz wichtig, sich dann dem zuerst zu widmen. Weil wenn ich den beruhigt kriege, dann sind die anderen auch ruhig. Weil der ist der, der ja schreit, Gefahr, Leute, Gefahr, Gefahr, wir werden alle sterben. Und wenn ich den ruhig habe, dann beruhigen sich die anderen automatisch auch. Weil wenn ich versuche, gleichzeitig zwei, drei, vier, fünf Hunde zu beruhigen, das kommt nicht an beim Einzelnen. Ganz, ganz wichtig, sprach die erfahrene Mehrhundehalterin. Und ansonsten, genau, würde ich dann sagen, beenden wir die heutige Folge. Letztendlich mein Fazit aus der ganzen Sache, wenn ich mir einen Zweithund zulege, frage ich mich, will ich meinem Hund damit einen Gefallen tun oder will ich mir einen Gefallen tun?
Vielen Dank, liebe Eva. In der kommenden Folge in 14 Tagen heißt das Thema Wie der Herr, so's geschehr. Ich bin gespannt und hoffe, du bist auch wieder dabei. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts und da gibt's auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme made by Audionetics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, schenk uns gern eine Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Eine Weiterempfehlung ist auch immer super. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski. Ich bin die Produzentin dieses Podcasts. Wir kennen uns vielleicht auch schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.